Wie ist es bei Wer wird Millionär zu sein?
Es ist definitiv eine Grenzerfahrung in jeder Hinsicht. Ich würde es aber jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, sich zu bewerben. Tatsächlich witzig und mit bisschen Glück gewinnt man ja auch was. Ich bin Florian Windel, Redakteur bei Oberpfalz Medien in Weiden, 27 Jahre alt und ein Tennersberger und vor kurzem Kandidat bei Wer wäre Millionär gewesen.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und ich bin richtig aufgeregt, weil ich interviewe ja jetzt einen Kollegen gerade, also auch einen Journalisten. Du weißt ja auch, wie es geht. Verdammt, da kann ich mir keinen Fehler leisten.
Naja, schauen wir mal. Auch für dich eine neue Erfahrung. Mal gucken.
Wer wird Millionär? Du warst zweimal zu sehen im Fernsehen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich sag mal so, ich kenne die Sendung seit Ewigkeiten. Also ich habe die mit meiner Familie wirklich, seit ich Kind bin, seit ich 10 ungefähr bin, angeschaut. Ich liebe die Sendung. Ich finde Günther Jauch einfach auch ziemlich sympathisch. Und die tatsächliche Idee teilzunehmen ist eben vor, sind auch schon wieder 8, 9 Jahre oder so, im Studium entstanden. In der Bar mit ein paar Kumpels zusammengesessen. Und ich meinte halt, ja, wieso nicht? Ich hätte eigentlich Bock drauf. Und ja, meine Kumpels waren erst eher so ein bisschen ungläubig. Ja, nee, das machst du ja eh nicht. Und dann war es für mich echt die Herausforderung, irgendwie zu sagen, ja, dann eben gerade deswegen. Wenn keiner an dich glaubt, ja, dann gib Gas und dann ziehst du es durch.
Wann hast du dich denn beworben?
Beworben habe ich mich vor 1,5 Jahren. Das müsste so im Herbst 22 gewesen sein.
Das ging ja dann relativ schnell, ne?
Ja, es ist aber unterschiedlich tatsächlich, wie schnell es geht. Also da würde ich jetzt auch nicht irgendwie, nicht, dass jemand sagt, ja, bei mir, ich habe mich beworben und es dauert viel länger. Also nee, es ist ganz unterschiedlich. Also man trifft ja auch die Kandidaten im Vorfeld ein bisschen und kann sich da unterhalten. Es ist unterschiedlich, wirklich. Also kann schnell gehen, kann lang dauern, kann länger dauern als bei mir. Da gibt's jetzt kein Patentrezept.
Man muss vorab sagen, und du grätschst dann einfach immer wieder rein, bitte. Wir dürfen nicht, oder besonders du darfst nicht über alles sprechen. Da gibt es einfach Verträge, ist ganz normal im Fernsehen, da gibt es einfach immer Verträge. Also du kannst nicht über alles hinter den Kulissen und so weiter sprechen. Falls ich eine Frage stelle und du sagst so, hey, oh Gott, dann sagst du es einfach bitte und dann sprechen wir einfach über was anderes oder umschiffen es einfach, weil wir wollen ja, wir werden ja später vielleicht noch drauf kommen, was du gewonnen hast, wir wollen ja auch, dass dein Gewinn bei dir bleibt.
Genauso ist es, also man hat es ja gerade auch vielleicht gemerkt, dass ich so ein bisschen rumschlingere, dass man die Kandidaten kennenlernt und so weiter, also ich darf wirklich nicht über alles reden und wäre schade, wenn RTL meinen Gewinn dann zurückfordern würde.
Das werden wir alle zu verhindern wissen. So, wir sind schon mal eingestiegen mit der Bewerbung. Darfst du erzählen, wie das so abläuft, also wie muss man dann ein Formular ausfüllen oder?
Ja, das ist ja öffentlich auch irgendwo einsehbar, also tatsächlich, vielleicht freut sich RTL ja auch, wenn ich dafür Werbung mache. Also es ist einfach tatsächlich auf einer RTL-Plattform, man muss ein paar Angaben zu sich selber machen und natürlich auch dazu, was ist an dir irgendwie speziell und was würdest du mit dem Gewinn machen, alles was eben in der Sendung auch Thema sein kann, das ist RTL glaube ich tatsächlich wichtig. Also und je witziger deine Stories im Sinn oder je ungewöhnlicher, gibt ja oft Kandidaten, die echt völlig abgedrehte Stories dann erzählen, wo man denkt, ey, die haben die doch erfunden, das hilft auf jeden Fall weiter.
Also es hilft, wenn RTL weiß, wir können auch eine kleine Geschichte erzählen rund um diese Kandidatin oder den Kandidaten.
Absolut, denn in letzter Instanz, das muss man sich, glaube ich, als Bewerber auch immer vor Augen führen, ist ja RTL auch ein Medium. Also die sind ja auch Journalisten, zumindest hinter den Kulissen, die haben ja auch eine Redaktion und die wollen halt auch eine Geschichte erzählen anhand des Kandidaten.
Was hast du denn angegeben bei, das könnte meine besondere Geschichte sein?
Da kann ich ganz offen sagen, es ist ja jetzt auch so, wir sind in einem Podcast, die Leute sehen mich nicht, aber es ist so, dass ich wusste oder mir ziemlich sicher war, dass RTL Interesse daran haben könnte, den kleinsten männlichen Kandidaten aller Zeiten zu haben. Also wer mich kennt, der weiß, ich bin bisschen über 1,50 groß, 1,53, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich dachte mir halt, das könnte für RTL echt ein Ding sein, worauf sie irgendwie dann einfach anspielen wollen und dazu was wissen wollen. Und so war es, glaube ich, auch. Ob das der entscheidende Faktor war, das weiß ich natürlich nicht. Kann ich und will jetzt nicht spekulieren drüber, aber meine Vermutung ist ja, das ist schon ein Ding, das vielleicht ganz spannend war.
deine Sendung oder Sendungen, du warst ja in zwei Ausgaben zu sehen, wurden im Februar aufgenommen, oder?
Anfang Februar, genau, in den RTL-Studios in Köln-Hürth, nicht in Köln selber, das ist ein kleiner Vorort. Genau, da werden verschiedenste RTL-Sendungen aufgezeichnet.
Also du bist dann, sitzt dann im Studio, dann gibt es diese Auswahlfragen. Jeder kennt sie, also du musst quasi auf Schnelligkeit, kommt es darauf an, du musst dann quasi A, B, C, D, nicht immer in dieser Reihenfolge natürlich, musst du dann schnellstmöglich zueinander ordnen, dass es Sinn ergibt, jeweils zu dieser Auswahlfrage, und dann der Schnellste darf auf den Stuhl.
Genauso funktioniert das. Also wer die Sendung kennt, weiß es ja, diese Zuordnenfrage, und ich gebe auch ganz offen zu, ich hatte echt Schiss vor dieser Auswahlfrage. Das, glaube ich, hat jeder. Eine Kandidatin, kann ich dazu sagen, die ist auch vor mir in der Sendung dann drangekommen. Mit der habe ich kurz vorab gesprochen. Die meinte, nee, die hat da gar keinen Schiss vorher. Das kriegt sie schon hin. Und es war wirklich so. Die war wahnsinnig schnell. Alle anderen, glaube ich, haben da eher ein bisschen Schiss davor, dass das eben nicht schnell genug, dass du nicht schnell genug bist, dass du einfach zu nervös bist. Irgendwie muss man sich halt dann fokussieren, trotz aller Nervosität, aber hat ja zum Glück dann zum Schluss doch noch geklappt.
War aber spannend. Also wir sind vom Fernseher geguckt, ich kann es dir sagen, ey, oh, du hast es richtig spannend gemacht. Vor allem hier so, oh nein, das kriegt er hin, aber nicht so schnell wie die anderen, glaube ich. Oh, das könnte er richtig schnell hinkriegen. Man hat so ein bisschen eine Grundahnung und Vermutungen, man fiebert da richtig mit. Also wir haben auf jeden Fall von dem Fernseher richtig mitgefiebert. Und am Ende, ganz ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass du rein aus zeitlichen Gründen das noch auf den Stuhl schaffst.
Genauso ging es mir auch. Also wenn es euch vor dem Fernseher irgendwie so ging, dann kannst du dir vorstellen, wie es mir ging. Es war tatsächlich so, dass ja in der ersten Sendung, als ich dann eben es auch auf dem Stuhl geschafft habe, dass eigentlich schon klar war irgendwo, dass ich nicht mehr drankommen kann, weil die Sendezeit ja irgendwann abläuft. Und die Kandidatin vor mir ist dann, tut mir für sie echt herzlich leid, aber ist eben vor mir dann rausgeflogen, und völlig unerwartet ging dann irgendwo wieder so eine Tür auf. Es könnte wieder klappen. Dein Puls geht nochmal von viel zu wenig, du bist ja schon knapp am Einschlafen und ärgerst dich einfach, dass du nicht drangekommen bist, geht dann wieder volles Rohr hoch, und dann musste ich halt einfach das Ding irgendwie nochmal in die richtige Richtung biegen, und hat zum Glück dann echt kurz vor Sendeschluss sozusagen doch noch geklappt.
Du hast dir mehrere Kandidaten von außen anschauen müssen, in Anführungszeichen. Wie geht's da einem auf diesem Stuhl? Also wenn man noch nicht auf dem richtigen Stuhl sitzt, sondern eins daneben in Warteposition.
Also ich sag's erstmal diplomatisch. Man gönnt's jedem. Und das meine ich ernst, ist wirklich so. Also wie gesagt, man verbringt ja da einfach ein bisschen Zeit zusammen, auch im Vorfeld, und lernt die Leute auch ein bisschen kennen. Und ja, man gönnt's echt jedem, aber sobald halt dann irgendwo der Vorhang aufgeht und du drankommen willst, ist es schon so, dass man sich denkt, Junge, jetzt gib mal Gas, das kann ja echt nicht wahr sein, laber nicht so rum, ich will auch noch drankommen. Also irgendwo ist man dann auch Egoist, absolut.
Ja, also ich habe mir da schon gedacht, also es gab den einen oder anderen Kandidaten, die waren ein bisschen verpeilter vom Eindruck her, und ich habe mir gedacht so, oh mein Gott, komm zum Punkt, der Flo muss dann auch noch auf diesen Stuhl. So geht's, ist ja auch gegangen, oder ungefähr?
Ja, ich werde jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil das wäre jetzt auch unfair, aber es mag tatsächlich den einen oder anderen Kandidaten gegeben haben, wo man sich dachte, ja, jetzt wäre mal Zeit, jetzt wäre es gut, wenn du vielleicht mal antworten würdest und nicht die nächste Geschichte anpackst.
Ja. Jeder, der es gesehen hat, kann es nachvollziehen, und wenn nicht, dann einfach nachschauen. Ich glaube, es bedarf da keiner größeren Beschreibung. So, du hast es auf den Stuhl geschafft. Wie war denn nochmal die Auswahlfrage, mit der du es dann letztendlich geschafft hast?
Ja, du fragst Sachen, ey, das ist schwerer zu beantworten. Lass mich überlegen, es ging um Rechenzeichen. Es ging darum, einen Punkt, zwei Punkten, einem Strich und zwei Strichen sozusagen die Rechenzeichen zuzuordnen. Also sprich, mal geteilt, Minus, Plus. Und das Gute in meinem Fall war tatsächlich, dass Günther Jauch, der liest ja die Frage vor, und dann hast du ja erstmal kurz Zeit, dir zurechtzulegen, was könnte denn jetzt als A, B, C, D kommen. Und ich konnte mir das zum Glück ein bisschen zurechtlegen und hab dann halt einfach durchgezogen. Also es ist immer ein bisschen Glück dabei.
Ich hab gleich gesagt, das kann er. Da ist er der Schnellste jetzt.
Rechnen kann er, der Journalist, ist ja auch Klassiker.
Ja, es ist, aber ich hatte schon, also du bist ja schon einer, der das kann. Oder? Also du kannst ja Mathe. Also ich kann zum Beispiel, ich bin so richtig der Stereotyp eines Journalisten, ich kann kein Mathe. Ich kann es nicht. Aber du bist im Gegensatz zu mir, bist du ein intelligenter junger Mann.
Das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment unter Kollegen. Ich weiß nicht, ob Rechenzeichen zuordnen für Mathe unbedingt für Matheverständnis spricht. Wenn du mir jetzt eine Ableitung der E-Funktion, hey, forget it. Also das war Gymnasialzeit.
Was ist eine E-Funktion?
Ich habe keine Ahnung, es ist irgendeine Funktion. Aber gut, dass das keine Frage war.
Ich weiß ja, also ich habe irgendwoher mal gehört, du hast ja glaube ich sogar ein 1-0-Abi, oder?
Kein 1-0-Abi, da schätzt du mich ein bisschen so hoch ein. Also ich weiß nicht, was alles so in der Gerüchteküche
war. Ja, ich glaube, irgendwas habe ich da mal gehört.
Ich hatte ein 1-1-Abi, aber das Abitur ist nicht alles.
Ja, aber ein 1-1-Abi ist schon nicht so schlecht.
Ja, ein bisschen, lief halt ganz gut.
Das wussten die bei RTL gar nicht, oder? Dass sie da so ein halbes Genie sitzen haben. Also wenn halbes nur, weil du nicht 1-0 geschafft hast, ist ja klar.
Also wenn 1-1er Abi für Genie steht, dann weiß ich nicht. Ich habe ein paar gute Kumpels und Bekannte, die haben kein 1-1er Abi und die sind vielleicht in manchen Gebieten ein bisschen genialer unterwegs als ich.
Na gut, bescheiden warst du ja schon immer. Wir springen wieder auf den Stuhl. Du sitzt jetzt Günther Jauch gegenüber. Ist man da nervös? Ist man erstmal froh, dass man es drauf geschafft hat? Wie waren deine Gefühle?
Also die Konstellation hat es ein bisschen speziell gemacht. Dadurch eben, dass ich ganz zum Schluss dran kam. Ich glaube, wenn ich am Anfang als erster Kandidat auf den Stuhl gekommen wäre, wäre ich irgendwie nervöser gewesen. Und zwar deswegen, weil ich am Ende halt einfach die Erleichterung hat überwogen. Also ich war einfach nur so happy, dass es noch geklappt hat. Der schlechteste Fall wäre für mich gewesen, gar nicht dran zu kommen, da den ganzen, dieses ganze Zeugs mitzumachen, da hinzufahren und das alles zu erleben, aber da nicht dran zu kommen. Also sprich, das Highlight dann irgendwie auszulassen. Und dadurch, dass es dann doch geklappt hat, war es einfach pure Erleichterung. Natürlich mega viel Adrenalin, ist klar. Also, aber ich war, warum auch immer, ich bin es eigentlich nicht gewohnt, vor super vielen Leuten zu sprechen. Also das war für mich, wie gesagt, eine totale Grenzerfahrung. Aber irgendwie hat der Körper das Ganze reguliert. Also ich habe es von der Nervosität, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
So, erste Sendung. Du hast komplett natürlich, wie man das von einem mit 1-1-Abi erwartet, durchgezogen, kein Joker gebraucht, alles gut. Mal, ich glaube, bei Massivhaus war mal ganz kurz, hast du mal ganz kurz, nicht gewackelt, aber mal ein bisschen überlegt. Aber ich glaube, das ist dann eine so eine Situation, da sitzt man dann da. Und dann denkt man sich so, Massivhaus, ich glaube, die Frage war mit, man kann wählen zwischen dem Fertighaus oder, und dann war eine Auswahlmöglichkeit Massivhaus, und ist natürlich richtig, aber das ist dann genau diese Situation, wo man sich dann denkt, da überlegt man dann einfach ein bisschen, glaube ich, zweimal, dreimal zu viel, wenn man dann da sitzt, oder?
Es ist vor allem bei diesen unteren Fragen, wenn du es nicht sofort weißt, also wenn du nicht in einer Zehntelsekunde einfach sofort weißt, das muss es sein, dann kommst du ein bisschen ins Schludern, dann kommst du ins Überlegen. Das ist wirklich das Allerschlechteste, was dir passieren kann. Ich habe in dem Fall auch dran gedacht, ich habe an Massivholz gedacht und dachte mir nicht, dass ich im Kopf jetzt irgendwas verwechsle und es überhaupt kein Massivhaus gibt. Natürlich gibt's das. Aber man hat es, glaube ich, in der Sendung gemerkt, ich war tatsächlich unsicher in dem Moment.
Dieser eine Schlenker zu viel im Gehirn, ne?
Ja, also, ja, hat man Gehirnwindung zu viel durchgefahren.
Ja, hat man gemerkt, weil die anderen Antworten, das war ja so eine, am Anfang noch so ein bisschen eine Spaßfrage, also von den Antworten her, es gab ja irgendwie dann Stabilhaus und so waren die anderen Möglichkeiten. Okay, also du gehst, natürlich warst, also du warst der Letzte, der auf den Stuhl kam, und es war eigentlich schon klar, okay, die Sendezeit geht dir aus. Du wirst nochmal wiederkommen. Man hat es auch gemerkt, dass Günther Jauch dann am Ende, da hat er ein bisschen Zeit rausgeschunden durch einen Talk. Ich muss sagen, ich fand ein, zwei Sätze, fand ich als Zuschauer ein bisschen daneben. Also ich fand die sehr grenzwertig, so ein bisschen mit Dating und auf Körpergröße, das fand ich irgendwie nicht so cool, aber ich fand, du hast sehr souverän reagiert.
Es ist jetzt ein Thema, das wie gesagt, war eben in Bezug auf die Körpergröße dann gefragt, das nicht ganz einfach zu beantworten ist, ganz klar, also kann sich ja jeder vorstellen, also keiner will jetzt irgendwie vor Kameras über seine Dating-Erfahrungen reden. Gut, es sei denn, man nimmt am Bachelor teil, aber wer am Bachelor...
Andere RTL-Shows, ja.
Aber ich darf mich ja nicht äußern. Es ist...
Was, bewirbst du dich bei Bachelor? Darfst du da...
Oh, Wäre eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich als Bachelor durchgehe, aber.
Dann treffen wir uns nochmal.
Ansonsten oder, Bauer sucht Frau, aber gut.
Oder Ex on the Beach. Gibt's ja einiges. Gibt's ja einiges. Okay, da reden wir dann nochmal in neuen Folgen drüber.
Mhm. Ja. Ansonsten, ja, was diese Frage anbelangt, es ist, so viel darf ich vielleicht andeuten, es ist als Kandidat nicht völlig überraschend, was du gefragt wirst. Also, wie gesagt, es gibt eine gewisse Zeit, eine Castingzeit und du weißt ja, was du denn den RTL-Leuten gesagt hast. Insofern, man ist dann nicht völlig überrascht, wenn ein bestimmtes Thema vielleicht drankommt.
Vielleicht auch gut zu wissen, weil das tatsächlich, also mir hat es jetzt schon geholfen, auch für mich das besser einzuordnen, weil, also du schon gesagt hast, du hast es halt angegeben als so halt eine besondere Geschichte um dich herum, die man halt irgendwie spinnen könnte. Deswegen, dann hat es natürlich schon wieder einen ganz anderen Touch.
Ich hätte es jetzt, glaube ich, auch crazy gefunden, wenn ich das nicht angegeben hätte,
ja.
Und keine Ahnung gehabt hätte und bam, hey, sie sind ja irgendwie vergleichsweise klein, wie läuft's eigentlich beim Dating? Wow, also da hätte ich vielleicht geschluckt, aber gut.
Ja, aber so finde ich, es hilft mir auf jeden Fall einzuordnen. Als Zuschauer fand ich es im ersten Moment fand ich es ein bisschen too much. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen empfindlich. Folge 2. Wie ging es dann weiter? Ich frage jetzt einfach mal so.
Folge 2, also ich habe es ja bis 4.000 Euro geschafft gehabt in der
alle
ersten
Joker
Folge.
Noch?
Alle Joker noch, allerdings.
Du hast 4 Joker gewählt, ne? Also da gibt es ja diese 2 Varianten. Man kann nochmal eine Sicherheitsbarriere, sage ich jetzt mal, einziehen.
Bei 16.000 dann, genau.
Genau, und hast aber nur 3 Joker oder du machst halt Risiko, hast alle 4 Joker, kannst aber dann wirklich weit zurückfallen.
Da kann man jetzt drüber philosophieren, was da wirklich Risiko ist und was nicht. Also ich habe das immer nicht so gesehen. Ich finde Risikovariante da ein bisschen, die wird halt
kannst ja aufhören.
So bezeichnet. Du kannst ja jederzeit aufhören, du hast einen Joker mehr. Wenn du kalkulieren kannst, wie viel du ins Risiko gehen willst, bleibt ja alles dir überlassen. Aber ich habe mich genau für die 4 Joker-Variante entschieden, ja. Und es ging eben dann mit der 8.000-Euro-Frage weiter. Ich war ehrlich gesagt dann wieder nicht allzu nervös eigentlich, weil ich einfach froh war, dass ich es überhaupt geschafft hatte und einfach wusste, ja, jetzt kann ich eigentlich frei von der Leber wegspielen. Insofern eigentlich eine coole Situation. Ich habe jetzt zumindest, was die Rückmeldungen zur Sendung anbelangt, auch gehört, dass ich ganz locker rübergekommen wäre. Das sollen andere beurteilen. So habe ich mich auf jeden Fall auch gefühlt. Und was die Fragen dann anbelangt, 8000er Frage war für mich Gott sei Dank so als Sprachler ganz gut machbar. Da ging es eben um, da kam das Wort Hämophilie vor, was denn Hämophilie ist. Und Häm war für mich einfach irgendwie ein Anzeichen dafür, es muss um Blut gehen. Und war dann eben entsprechend auch die Antwort. Also ging darum, welches Krankheitsbild. Also hat mir dann entsprechend geholfen, da irgendwie, dass ich es halt, ich hatte zwar nie Altgriechisch oder was, aber ich konnte es mir halt herleiten.
Wo hat's denn geendet?
Es hat geendet mit der 64.000 Euro Frage, soll heißen, ich habe 32.000 Euro gewonnen. Ich bin vergleichsweise schnell und gut durchgekommen auf 16.000, hatte auch dann noch alle Joker. Ist ja irgendwo so die beste Ausgangslage, die du haben kannst. Günther Jauch hat mich, das habe ich mir gemerkt, da bin ich ein bisschen stolz drauf, hat mich dann auch als sind ein gefährlicher Kandidat tituliert.
Das ist, glaube ich, mit das größte Kompliment, was man von ihm da bekommen kann. Ne?
Das hänge ich mir übers Bett, genau. und dann ging es eben so weiter, dass eine Frage kam, und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe wegen einer Sehbehinderung keinen Führerschein und habe deswegen keine Ahnung von Autos. Also Mechanik hinter Autos, Historie von Autos, forget it. Also da bin ich einfach total raus. Ich glaube, da geht's ja auch Leuten so, die sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da gut unterwegs wärst.
Keinen Peil.
Jedenfalls ging's um den ersten, also das war die Frage, wo es mich dann eigentlich zerlegt hat, weil ich da 3 Joker verbraucht habe dabei. Da ging's darum, der erste Benz, also das Ursprungsmodell des Autos, was das denn hatte und in technischer Hinsicht. Und die Antwort war, es hatte einen Zylinder und eben nicht 2 Zylinder. Also es ging darum, hat es einen Zylinder, 2 PS und so weiter und so fort. Sorry, da habe ich halt echt keine Ahnung. Also wegen mir hätte das Ding auch zwei Zylinder haben können oder whatever.
Ja, gut. Ja, ist halt Pech, ne? Telefonjoker hast du dann eingesetzt?
Telefonjoker habe ich dann tatsächlich bei der 64.000 Euro Frage eingesetzt, wo es um die PISA-Studie ging und in welchem Alter der Großteil der Schüler ist, die da dran teilnehmen. Also,
du hast diese Autofrage dann mit Hilfe der Joker, genau, gelöst?
Die Autofrage ging dann mit drei Jokern, was natürlich totaler, wie sagt man, Joker-Overkill war. Ja, also, ja. Aber half nichts. Ich hätte es taktisch klüger lösen können, aber war eben so. Und bei der PISA-Frage habe ich dann meinen ehemaligen Deutschlehrer angerufen vom Ortenburg-Gymnasium. Wirklich ein super intelligenter, total wissender Mensch. Ich glaube, dass er in der Situation vielleicht auch ein bisschen nervös dann war und vielleicht auch gemerkt hat, dass die Fallhöhe groß ist, wenn er sich zu einer Schüler- und Schulfrage nicht äußern kann. Er ist geschwankt. Er wusste, glaube ich, eigentlich die Antwort schon.
Wie war die Frage und wie waren die vier Antwortmöglichkeiten?
Die Frage war, in welchem Alter der Großteil der Schüler ist, die an der PISA-Studie teilnehmen. Sind die 6 Jahre alt? Sind die 10 Jahre alt? Sind die 15 Jahre alt oder 18 Jahre alt? Ich glaube, durch kurzes Nachdenken kommst du drauf, die können nicht 6 Jahre alt sein. Ich kann nicht einen 6-Jährigen mit PISA, das ist ja Quatsch.
Ich würde jetzt mal auf 10 Jahre alt tippen, weil es immer so um Grundschüler geht.
Genau, das war nämlich auch meine Herangehensweise, war meine erste Idee auch, weil ich selber auch an so Tests mal teilgenommen habe. Das war allerdings ein anderer Test, ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß. Das war in der 4. Klasse und 4. Klasse ist 10 Jahre alt und die sind tatsächlich 15. Das sind 9. Klässler und zwischen 10 und 15 ist auch mein Deutschlehrer oder mein ehemaliger Deutschlehrer geschwankt. Ist so. Mir war es dann zu heiß einfach. Also ich wäre auf 10 gegangen, hätte ich 10 genommen, wäre ich mit 500 Euro rausgegangen. Insofern alles okay gelaufen.
Ach, 15?
Genau, das sind 9. Klässler.
Stimmt, mit 15 ist man in der 9. Klasse.
Mhm.
Stimmt. Das weiß ich so genau, weil ich habe die 9. zweimal gemacht.
War es ein Joke oder nicht?
Nee, es war kein Joke. Es ist so. Also es ist nur, dass wir alle auch wissen, worüber wir reden. Also hier spricht einer, der hat die 9. zweimal gemacht mit einem, der hat ein 1-1 Abi. Also
ja, ich und wir bin sind beide Redakteure geworden, also ja, richtig. Alles
deswegen,
gut gelaufen.
Deswegen bin ich so nervös.
Ach so.
Jetzt weiß ich es auch, wieso. Okay, also einerseits herzlichen Glückwunsch zu 32.000 Euro Gewinn.
Besten Dank.
Ich freue mich für dich, erstens, weil es einfach viel Kohle ist, die man immer gut brauchen kann und zweitens, weil es nicht genug Kohle ist, um zu kündigen. Also das heißt, wir freuen uns eigentlich alle, weil du wirst unser Kollege bleiben.
Genau, ich kann dazu nur sagen, es ging ja jetzt in der Redaktion immer ein bisschen das Gerücht drum, ja, geht er? Ist er jetzt seine letzte Woche noch da, weil er die Millionen abgeräumt hat? Nein, die Gerüchte über meine Kündigung waren reichlich übertrieben. Ich bleibe dem Verlag erhalten und bin trotzdem total glücklich mit den 32.000.
Hättest du denn gekündigt, wenn du eine Million Euro gewonnen hättest?
Habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich kann ja jetzt hier am Mikrofon nur sagen, niemals, natürlich nicht.
Nein, das glaube ich. Ich glaube, du hättest weitergemacht, ne?
Nee, also ich hätte auf jeden Fall weitergemacht, weil, ich meine, es ist eh müßig, da jetzt irgendwie drüber zu philosophieren, was man mit so und so viel Geld gemacht hätte. Aber ich glaube, ich bin nicht der Typ, der sich irgendwie dann mit 1 Million auf Hawaii verabschiedet und da dann im Strandkorb rumflackt. Das wäre mir viel zu langweilig gewesen.
Aber du kannst ja jetzt sagen, was du mit dieser Kohle, die du ja hast, geplant hast.
Ich habe ja witzigerweise, ich weiß nicht, also vielleicht hat es der eine oder andere Hörer gelesen, ich habe einen O-Ton, eine Kolumne vor kurzem geschrieben, da ging es um Bucketlists und materielle Wünsche. Und ich habe den eben geschrieben, schon in dem Wissen, dass ich das Geld gewonnen habe. Durfte es aber natürlich nicht sagen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe echt nicht so wirklich materielle Wünsche. Also, es klingt immer ein bisschen blöd, es klingt so wohlstandsverwahrlost. Aber es ist wirklich so. Ich meine das total ernst. Viele Wünsche sind eher was man sich... Ja, was man nicht mit Geld kaufen kann. Aber um deine Frage trotzdem natürlich zu beantworten, ich träume ein bisschen so von einem Neuseeland-Urlaub, würde gern mal so Herr der Ringe-Kulissen. Ich bin Tolkien-Leser als Jugendlicher viel gewesen und kenne mich damit ganz gut aus und hätte da drauf Bock.
Das sollte drin sein.
Das sollte auf jeden Fall drin sein. Und eine kleine Sache, ich war mal als Journalist einen Monat lang in Südafrika und war da bei einer Gastfamilie untergebracht. Und meine Gastmutter damals, die jetzt nicht in größten Wohlstandsverhältnissen lebt, also jetzt nicht irgendwie die High Society von Kapstadt gewesen, die leidet eben sehr darunter, dass die Corona-Pandemie kam und diese Programme, wo die eben Leute unterbringen konnten, eigentlich abgerissen sind. Das heißt, die ist ein bisschen in finanzielle Schieflage gekommen und ich würde da ganz gern die vielleicht auch ein bisschen damit unterstützen. Also das, glaube ich, wäre eine gute Gelegenheit.
Weiß sie denn schon was von ihrem Glück?
Die weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich werde mich alsbald mal bei ihr melden, weil ich durfte es ja jetzt auch noch nicht wirklich öffentlich machen.
Also ich kann zusammenfassen, das war für uns alle super aufregend und auch eine riesen Überraschung, weil ich sag mal so, du hast wirklich dich gehalten. Also keiner hat irgendwas erfahren.
Es war verdammt schwer, glaub mir. Ich würde jetzt die Sache gern kurz umdrehen. Böhmi, wie ist es denn bei dir eigentlich? Also könntest du dir vorstellen, bei sowas teilzunehmen und womit würdest du dich bewerben? Was würdest du über dich angeben wollen? Jetzt habe ich ihn aus der Bahn geworfen.
Ja, tatsächlich, ich würde mich da schon bewerben, glaube ich. Ich glaube aber, dass ich bin relativ verpeilt, wenn ich nervös werde. Und ich glaube, dass ich wahrscheinlich relativ früh rausfliegen würde, weil ich bei so einer Frage wie Massivhaus oder so, wo du dann irgendwie halt ein bisschen stolperst, weil du halt zu viel Gedanken dann in deinem Kopf hast und dann denkst du, ich wäre dann raus. Bei genau sowas. Und ja, was würde ich als Besonderes? Oh, ich weiß gar nicht. Mein Leben ist relativ entspannt. Ich bin Durchschnitt.
Ja, ist auch ganz gut. Es muss nicht jeder 1,53 groß sein.
Also ich bin Durchschnitt in jeder Beziehung. Was soll ich denn machen? Ich bin nichts Besonderes.
Ich bin auch nichts Besonderes, aber irgendwie hat es trotzdem geklappt.
Ich kann mich einfach nur bedanken fürs Gespräch.
Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich auch mal bei Wie ist es dabei sein kann.
So, und zum Abschluss melde ich mich nochmal mit einem Hinweis. Wir werden uns hier ab April wieder hören bei Wie ist es, denn ich bin im Urlaub. Ganz einfach, da werde ich ein bisschen entspannen. Aber um euch die Wartezeit zu überbrücken, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Mein Kollege Christian Gold und ich haben uns nämlich auf die Spuren der jüdischen Glasmacher begeben. In einem Podcast, der uns wirklich sehr am Herzen liegt, erzählen wir die Familiengeschichte hinter Weidens ersten Stolpersteinen. Der Podcast heißt Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten. Und uns würde es wirklich sehr freuen, wenn ihr reinhört. Zu finden ist er im O-Netz, auf Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Deezer. Ja, eigentlich überall, wo ihr denn eure Podcasts auch anhört. Uns würde es wirklich sehr freuen, wenn ihr reinhört. Und wie gesagt, wir hören uns hier auf jeden Fall wieder ab April. Versprochen. Und bis dahin eine gute Zeit euch allen.